Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Proprotein, Konvertase, Subtilisin, Kexin, Typ 9. Das ist eine interessante sprachliche Herausforderung für die Zukunft. Es handelt sich dabei um einen Mechanismus, um ein Prinzip, das 2003 erst entdeckt wird. Und knapp 10 Jahre später, 2013, gibt es bereits Phase 3 Studien zu dieser Substanz. Und es gibt berechtigte Annahmen, dass diese Substanzgruppe oder die Möglichkeit, dieses PCSK9 zu behandeln, ein Schritt sein wird, der zumindest so revolutionierend ist wie die Einführung der Statine in die Therapie der Fettstoffwechselstörung. Und ich darf zunächst Herrn Kollegen Clodi bitten, der uns in das Thema überhaupt einführen wird, der erklären wird, worum es geht, und dann werden wir diskutieren. Danke, Herr Professor Clodi, dass Sie aus Linz gekommen sind, und ich darf Sie bitten, zu beginnen.
Das PCSK9, das geht leichter von der Zunge, wissen wir heute, ist ein zentraler Regulator des LDL-Rezeptors. Das Proprotein, es ist einer von 9 bekannten Proprotein-Gruppen, die wir kennen heute. Es gibt zum Beispiel das Proinsulin, wird abgespalten durch eine Konvertase. Auch beim Adrenokortikotropenhormon gibt es zuerst ein Proprotein, und diese Konvertasen spalten einen Teil eines im Kern und im endoplasmatischen Retikulum gebildeten Proteins vom zentralen Effektor ab. Wenn man nun hier eine Leberzelle nimmt, einen Hepatozyten nimmt, dann sehen wir hier im Zellkern die mRNA, die Produktion, das Umschreiben des genetischen Codes nach einem Stimulus in die mRNA des PCSK9, dieser Proprotein-Konvertase. Und interessanterweise sehen Sie dort auch gleich, und das ist für das Verständnis, glaube ich, auch wichtig, die erhöhte Konzentration des LDL-Rezeptors mRNA, und wie wir wissen, wird das Ganze durch das sterolregulierende Element Bindungsprotein SREBB stimuliert. Das heißt, kommt es zu einer Stimulierung dieses Bindungsproteins, kommt es zu einer Stimulierung von PCSK9, dieses Proprotein oder Protein, das heißt ein Eiweißkörper, der schlussendlich 600 Aminosäuren lang ist, und zu einer Freisetzung des LDLR-Rezeptors. Das geht dann in weiterer Folge in das endoplasmatische Retikulum und wird dann über den Golgi-Apparat in die Peripherie freigesetzt. Das PCSK9, genauso wie der LDL-Rezeptor, der auch eben an die Zellwand transferiert wird. Und der LDL-Rezeptor hat ja eine der Funktionen der sozusagen Internalisierung des LDLs in die Zellen. Wenn wir schauen, und das ist ganz wesentlich sozusagen aus dieser Grafik, sehen wir schon eine der wesentlichen Funktionen. Dieses PCSK9, dieses Protein, greift hier am Rezeptor, am LDL-Rezeptor an, interessanterweise an der IGF-A-Domäne, das heißt Epidermal Growth Factor A-Domäne. Und dieses Angreifen, jetzt ist er verschwunden, der Cursor, hier ist er wieder. Und wenn hier diese Bindung zwischen PCSK9 und LDLR-Rezeptor stattfindet, kommt es zu einer Internalisierung dieses LDLR- und PCSK9-Komplexes, und in diesem Fall auch gleichzeitig, und das ist auch einer der interessanten Effekte, über dieses Endosom- und Lysosom-Verbindung zu einer vollkommenen Degradierung des Rezeptors und auch des PCSK9. Das heißt, es wird nicht rücktransferiert freigesetzt, LDL freigesetzt, rücktransferiert an die Zellwand, sondern vollkommen zerlegt in der Peripherie. Das ist sozusagen dieses System des PCSK9. Das heißt, es wird gleichzeitig PCSK9 freigesetzt und LDLR-Rezeptor freigesetzt. Und vielleicht ist es auch später für die Diskussion wichtig, dass das ein Feedback-Gegenregulationsmechanismus ist, den man als solchen auch verstehen muss. Weil einerseits wird LDLR freigesetzt, führt zu einer Zuginternalisierung von LDL in die Zelle. Andererseits wird auch PCSK9 freigesetzt, das gleichzeitig den Rezeptor aber wieder zerlegt und sozusagen zu einer Verminderung der Aufnahme von LDL aus der Blutbahn führt. Das heißt, Fürs Verständnis, habe ich hohe PCSK9-Spiegel, bekomme ich niedrige Cholesterinspiegel. Da gibt es auch eine weitere Studie, die eine Nonsens-Mutation gefunden hat. Das hat natürlich 2003 begonnen. Man hat das gesehen in unserer Welt, die unheimlich schnell mit den genetischen Aufarbeitungen und den Mutationsfindungen ist, gibt es Nonsens-Mutationen in dem PCSK9-Gen. Das heißt, Nonsens ist die Mutationen, die die Funktion des PCSK9-Gens ausschalten. Das heißt, habe ich eine Nonsens-Mutation, Nonsens heißt, schaltet aus, kann PCSK9 nicht gebildet werden. Wo sind solche Mutationen gelagert? Was bedeuten sie? Wir wissen ja mittlerweile auch, dass bei der familiären Hypercholesterinämie diese PCSK9-Mutationen mit eine Rolle spielen, neben dem LDL-Rezeptor und dem ApoB. Gibt es hier Mutationen, die eine Hypercholesterinämie verursachen? Das sind hier drei. Es gibt Mutationen, die eine Hypocholesterinämie verursachen. Das ist eine größere Anzahl. Die sind an der Prodomain, an der katalytischen Domain, an der C-terminalen Domain. Hat jetzt nicht so eine große Bedeutung, wo sie gelegen sind. Das heißt, die Natur gibt uns für beides Beispiele, für die Hypercholesterinämie und für die Hypocholesterin, also hohen und niedrigen Cholesterinspiegel. Die Regulation des PCSK9, die Bildung ist hauptsächlich in der Leber, gibt es aber auch in der Niere und im Darm, ist gesteuert durch den Cholesterin, durch den Cholesterinspiegel. Das heißt, hohe Cholesterinspiegel führen zu einer Veränderung der Regulation, niedrige Cholesterinspiegel führen zu einer Veränderung der Konzentration. Und es ist auch von Bedeutung, ist es intrazellulär oder extrazellulär, weil sich das ja in weiterer Folge direkt übersetzt. Und ganz wichtig auch für die Diskussion, vielleicht ein Beispiel für das Verständnis des Wirkmechanismus miteinander und ein bisschen gegeneinander. Wir haben hier das Beispiel der Statine, wie wir vorher gehört haben. Das war sicher ein Durchbruch in der Therapie der koronaren und der peripheren und der kardiovaskulären Erkrankungen. Und Sie sehen hier die Therapie mit Simvastatin, blau, führt zu einer Reduktion der Cholesterin, also der LDL-Cholesterin-Spiegel um ca. 40% in diesem Beispiel. Und wenn Sie bei diesen Patienten gleichzeitig, publiziert letztes Jahr ein PLOS ONE, PCSK9 messen, sehen Sie, dass Sie niedrigere Spiegel haben, aber gleichzeitig hohe PCSK9-Werte. Das ist sozusagen etwas, was sich gegenseitig aufhebt, weil das Cholesterin ist niedrig, PCSK9 ist hoch, schnappt sich den Rezeptor, bringt ihn in die Zelle und eliminiert ihn. Das heißt, das spricht, das eine arbeitet gegen das andere. Das ist natürlich etwas, was wir probieren zu verhindern oder was nicht sein sollte. Das heißt, noch einmal, PCSK9 physiologisch wird gebildet in der Zelle, ist eine Proprotein-Konvertase, ein Protein. Normalerweise geht der LDL-Rezeptor an die Zellwand, nimmt das LDL auf, internalisiert es und wird wieder rezykliert an die Zellwand. Wenn gleichzeitig PCSK9 freigesetzt wird, bindet das an den LDL-Rezeptor, führt das nach innen und führt gemeinsam mit den Lysosomen zu einer vollkommenen Zerstörung des Rezeptors und somit zu einer Erniedrigung der Konzentration. Und in weiterer Folge, wie der Professor Sinzinger schon eingeführt hat, 2011 die ersten Phase 2 Studien und wir sind jetzt schon bei Phase 3 Studien mit monoklonalen Antikörpern gegen PCSK9. Das heißt, ich schalte PCSK9 in der Peripherie mit einem monoklonalen Antikörper aus. Dadurch kann es den LDL-Rezeptor nicht schnappen. Der bleibt an dem Hepatozyten und nimmt das LDL und führt das in die Zelle und führt so zu niedrigen Werten. Das heißt, effektive Therapie und ganz interessant auch LPA-Veränderungen durch PCSK9. Sie wissen, wir haben bis heute ja zwar Therapien gehabt, aber die sind wieder vom Markt gekommen.
Ich glaube, dass wir also in den letzten Jahren nicht gerade sehr gesegnet waren mit Substanzen, die was am Lipidstoffwechsel einen Fortschritt gebracht haben. Auf der einen Seite war es sicher kein Fortschritt, dass die Statine oder der Großteil generisch geworden ist und man einfach gespürt hat, dass da sehr wenig Power dann dahinter war, diese Substanzen weiterhin wirklich adäquat einzusetzen. Also diese Substanzen sind weggefallen. Auch die Omega-3-Fettsäuren haben also nicht das halten können, was sie versprochen haben, sodass wir wirklich gewartet haben auf eigentlich wenige Substanzgruppen, wo wir noch einmal die Option haben, hier wieder am Lipidstoffwechsel etwa eine wirklich innovative Substanz zu etablieren. Das, was wir uns vorstellen bei solchen Substanzen, und der Kollege Clodi hat das schon gezeigt, ist, dass wir natürlich wollen, dass solche Substanzen nicht anstelle von Statinen wirken, sondern additiv wirken. Das war für mich also eine der ersten wichtigen Dinge, die ich, auf die ich gehofft habe und die sich bewahrheitet haben. Wenn man sich anschaut in dieser Studie, die im New England publiziert wurde, da möchte ich dann die Meinungen der Diskutanten gerne hören, ist, es waren halt die Eingangs-LDL-Spiegel in diesen Gruppen zwischen 110 und 120, also schon sehr, sehr nieder, sodass ich sage, würde diese Substanzen auch die gleiche Wirkung entfalten, wenn wir zum Beispiel wirklich schwere Hypercholesterolinämiker haben, also so wie wir es von der heterozygoten Hypercholesterinämie kennen, wo wir dann 260, 280 LDL haben, können wir dann den gleichen Effekt mit dieser Substanz erwarten? Das ist, glaube ich, der erste Themenbereich, den ich hier andiskutieren möchte. Was ist, Professor Sinzinger, was ist Ihre Meinung dazu? Ist es eher so, dass es bei den leichteren, dass die Domäne eher bei den leichteren Fettstoffwechselstörungen ist, oder würden Sie den gleichen Effekt erwarten, wenn wir schwere heterozygote Formen mit dieser Substanz behandeln?
Erwarten weiß ich nicht, weil es keine Daten gibt. Erhoffen würde ich es, weil es ja eigentlich eine Zwischentherapiestufe sein sollte zwischen den Fettstoffwechselstörungen, die wir gerade noch oder gerade nicht mehr konventionell behandeln können, und oder solchen Patienten, die durch Nebenwirkungen sämtliche Statine nicht vertragen und auf der anderen Seite vor der LDL-Apherese oder vor der Lipoprotein-Apherese, da sehe ich eigentlich die wesentliche Indikation. Eine Frage, die ich vielleicht zusätzlich in den Raum stellen möchte, ist, wird man warten, bis es sich zeigt, dass PCSK9-Hemmung auch klinische Ereignisse beeinflusst? Oder wird man es so wie bei den Statinen machen, dass man sagt, naja, Endpunktstudien etc., einzelnen Indikationen. Bei den Statinen sind die Studien ja 4S und so weiter etwa 6, 7, 8 Jahre nachher gekommen. Wie wird es hier ausschauen? Das wird natürlich auch sicherlich eine Frage des Preises sein, ab welchem Lipoproteinspiegel man hier wirklich einsteigt. Die Studien mit hohen Werten sind, glaube ich, unbedingt erforderlich, weil das ist eigentlich die primäre Indikation aus meiner Sicht.
Ich sehe das auch so, dass ich glaube, dass die Preisgestaltung natürlich auch die Anzahl der Patienten bestimmen wird. Also ich glaube, dass die Kollektive, die jetzt eben vor der LDL-Apherese stehen, wo man sagt, sie sind entweder Statin absolut intolerant oder sie sind mit den Statinen nicht annähernd in dem Bereich zu bringen, wo es therapeutische Effektivität effektiv ist und wo wir dann die Indikation heute für die LDL-Apherese sehen, dass durchaus ein Teil dieser Patienten wegkommen wird von der LDL-Apherese durch diese Substanzen. Und da ist natürlich dann das Preis-Leistungs-Verhältnis mit Sicherheit für den Kostenträger als günstig zu erachten. Etwas enttäuschend ist ja die Studie bei den Homozygoten gelaufen, wo man gesehen hat, dass die, was wirklich rezeptornegativ waren, gab es null Effekt vom PSCK9. Was ganz interessant war, war, dass die LPKNA-Absenkung trotzdem bei 30%, also 25,8 und glaube ich beim nächsten 27% waren. Also ein massives Indiz, dass es hier einen zweiten Rezeptor geben muss, über den das LPKNA modifiziert oder abgebaut wird, der ebenfalls mit PSCK9 assoziiert ist.
Würden Sie in Hinkunft trotzdem, wenn LPA, extrem hohes LPA, die Indikation zur Apherese ist, solche Patienten eher auf PCSK9-Hemmung schiften?
Also die Patienten, und das gibt es ja von der Austrian Apheresis Association jetzt ein Konsensus-Paper, dass wir sagen, wenn die Patienten ein gewisses Alter nicht überschritten haben, wenn das LPGNA größer 100 ist und wenn sie eine massive kardiovaskuläre Erkrankung haben, die progredient ist, dann sehen wir eine Indikation zur LDL-Apherese. Wenn man da 30% wegnimmt, dann wären wir noch über der Indikation von dem, was die Deutschen als Einstieg für die LPGNA-Senkung nehmen, sodass ich glaube, dass es wenige Patienten geben wird mit LPGNA, die zum jetzigen Zeitpunkt mit PSCK9 von der Apherese-Behandlung wegkommen.
Was ist also dann eigentlich die Indikation, der Grenzwert für eine Therapie mit einer PCSK9-Hemmung?
Ich glaube, 8.000 bis 10.000 Euro kann man heute sagen, dass wahrscheinlich primär mal alle diese Patienten, die einer LDL-Apherese zuzuführen sind oder die schwere sonstige Komplikationen haben, Statinintoleranzen haben, dass das vielleicht potenzielle Kandidaten sind für diese neue Therapie. Aber pro futuro muss man sagen, ist das ein neues Therapiekonzept, das natürlich mit 8.000 Euro pro Jahr wahrscheinlich noch preislich zu hoch liegt für viele Patienten. Aber es ist eine einfache Therapie, alle 2 Wochen gegeben mit einer einfachen Subkutaninjektion. Und es spricht eigentlich gar nichts dagegen, wenn es nicht viele Nebenwirkungen gibt, dass sich das ähnlich wie die Statine für alle anderen Patienten durchsetzt. Und wenn man schaut, wie der Effekt dieses PCSK9 auf das LDL ist und dann plus noch einen 20-30%igen Effekt auf das LPA, ist ja zu erwarten, selbst ohne zusätzliche Statinmedikation, dass wir da ganz gewaltige Nutzen im Bereich des kardiovaskulären Risikos sehen werden. Vor allem, wenn man sieht, wie viele Firmen daran arbeiten, wird das sicher auch ein Preiskampf, Gott sei Dank, werden. Und das wird dann sicher auch erschwinglich für viele von den Patienten, wo wir es gerne geben würden.
Leider fehlen die Gefäßdaten noch. Also es gibt meinem Wissen nach nicht einmal Daten zur endothelialen Funktion, wo wir eigentlich glauben mehr als wissen, aber wenn die Endothelfunktion verbessert wird, dann ist das schon ein sehr starker Hinweis darauf, dass die Substanz, so wie die Statine, auch vaskularprotektiv wirkt.
Vielleicht kann man da zu den Nebenwirkungen zum Endothel und zu den Gefäßen sagen, dass in diesen bis jetzt abgelaufenen Studien die Nebenwirkungsrate eigentlich gering bis null war.
Für mich waren interessant bei den Nebenwirkungen, dass die alle in Richtung Atemwegsrhinitis, Nasopharyngitis, grippale ähnliche Symptome, Grippe etc. enden. Wie ist das zu erklären? Aber es ist mit Abstand die dominierendste Gruppe der Nebenwirkungen, ja, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. Ist eine PCSK9-Messung sinnvoll beim Patienten?
Also mein Eindruck war immer bei den Statintherapien, wenn man sich angeschaut hat, was die inkludiert haben und wie man die Compliance überwacht hat, hat man bei manchen gesehen, dass die Absenkrate null war, also haben sie sichtlich auch nicht genommen. Beim PSCK9 werden wir bessere Kontrolle haben, wenn wir sehen werden, ob sie Lokalreaktionen haben. Also wird man auf diesem Weg viel früher abschätzen können, ob die Patienten das auch wirklich selbst appliziert haben. Davon würde ich ausgehen. Ja. Aber es wäre natürlich elegant, ich sage immer so, wenn man sieht, dass das LDL-Cholesterin um 60% abgefallen ist, wird es schon kein Wunder gewesen sein, sondern es wird das PSCK9 gewesen sein.
Nachdem es diese Regulation gibt zwischen LDL-Rezeptor, Statin einerseits, PCSK9, gibt es Daten, wenn man zum Beispiel längerlebige oder Statine mit längerer Halbwertszeit nimmt, die nur jeden dritten Tag verabreicht zum Beispiel, was ja bei einzelnen Gruppen von Patienten mit Nebenwirkungen empfohlen wird. Wie ist da die Wirkung und die Rezeptorregulation?
Das kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die Wirkung dadurch so dramatisch verändert wird, weil der Effekt ja de facto der gleiche bleibt.
Eine andere Gruppe von Substanzen, die diese hepatische mikrosomale Triglyceridtransferprotein beeinflussen, geht ja auch in eine andere, aber vergleichbare Richtung. Dort wird einfach die Vorstufe vom Cholesterin sozusagen ein bisschen abgekappt. Dafür bleibt das Fett in der Leber liegen.
Ja. Also bis jetzt wird es ja praktisch nur bei Homozygoten eingesetzt. Es gibt ja es ist eigentlich am Markt erhältlich. Das heißt jetzt Lojuxta und es soll auch in die Darmwand schon die Chylomikronbildung reduzieren. Aber natürlich, das, was in der Leber auftritt, ist für mich etwas, was mich schon extrem stört, ist, dass also alle Patienten, die das genommen haben, nach kurzer Zeit eine Potzensteatose haben. Ja? Und meiner Ansicht nach wird dann die Heilung das sein, dass die irgendwann dann nach 10 Jahren lebertransplantiert werden und damit eine Leberzelle haben, die einen LDL-Rezeptor hat und vielleicht damit geheilt werden. Aber wir sind also auf diese Substanz extrem distanziert und ich sehe darin derzeit keine wirkliche therapeutische Option.
Ich möchte vielleicht nur nach all dem Gesagten sagen bezüglich der PCSK9-Hämmer. Ich glaube, wir haben eine wichtige Zielgruppe. Das ist der Patient mit der heterozygoten familiären Hypercholesterinämie. Und das sind immerhin 20.000 Österreicher ungefähr. Das sind Patienten, die sehr schlank sind, wo man den Lebensstil meistens nicht sehr viel verbessern kann. Aber ich glaube, die Patienten mit der familiären Hypercholesterinämie und eben die Heterozygoten, wo ich wieder einmal wirklich auch appellieren möchte an alle, da beim Screening ein bisschen mitzumachen. Ich bin ein Rehabilitationsmediziner, arbeite seit über 30 Jahren im Rehabzentrum Bad Arzbachdorf und ich bin immer wieder konfrontiert mit diesen Patienten, die meistens in jungen Jahren Ereignisse haben und dann eine positive Familienanamnese haben. Und wenn man dann anfängt, in diesen Familien zu screenen, dann kann man sehr wohl diese Patienten dann auch in der Primärprävention herausfischen und früh genug etwas tun, weil diese Patienten muss man wirklich von Jugend auf behandeln, weil es zählt ja insgesamt der totale LDL-Burden, den man in seinem Leben hat. Ne? Das Problem ist halt, diese jungen, noch gesunden Menschen auch zu motivieren dazu.
Das Problem, das wir in der Praxis haben, ist, dass europaweit eigentlich nur 30-40% der Patienten, denen ein Statin verschrieben wird, das als regelmäßig einnehmen. Und dann jetzt sind wir eigentlich vor der Apherese sehr restriktiv. Wir checken wirklich jedes Statin durch, machen Reexposition, ob er wirklich alle Statine nicht verträgt. Dann, es gibt 5 Statine, die bei uns zur Verfügung stehen. Wir wissen vorab nicht, welches der Patient vertragen wird. Daher haben wir das Problem, dass wir eigentlich sehr laienhaft anmutend jedes einzelne durchprobieren müssen. Die Patienten haben das nicht so gern. Vor allem beim dritten sagt er, naja, dann kriege ich schon wieder die Nebenwirkung etc. Dann nimmt er gleich eine PCSK9-Hemmung und es ist einfacher und die Krankenkasse zahlt.
Ja, das kann ich mir voll und ganz unterstützen. Ich glaube, da braucht man wirklich Geduld. Und wir sehen es ja im Rehab-Zentrum, wenn wir einen Patienten für eine 4-wöchige stationäre Rehab bei uns haben, wir schaffen es auch nur etwa bei 70% unserer Patienten, dass wir die LDL-Zielwerte von unter 70 erreichen. Das Weitere bleibt halt dann wirklich dem Niedergelassenen dann auch zu tun, beziehungsweise schwerere Fälle muss man dann einfach auch dem Lipidologen dann weiterleiten, dass eine konsequente langfristige Betreuung gewährleistet ist.
Es gibt meines Wissens 2 Möglichkeiten. Das eine ist die Antikörper. Da gibt es jetzt 5 Firmen, große, die mehr oder weniger fast gleich auf oder relativ gleich auf sind und dran sind. Aber es gibt auch andere Mechanismen, das PCSK9 zu blockieren. Welcher Mechanismus wird da in Hinkunft siegen?
Vielleicht sagen kann zu Ihrer Frage, welches System oder was sich da möglicherweise etablieren wird, kann man sagen, diese monoklonale Antikörpergeschichte ist ja eine Erfolgsgeschichte in der Medizin derzeit, nicht? Das geht ja von der onkologischen Therapie über die ganze rheumatologische Therapie. In vielen, vielen anderen Indikationen wird das eingesetzt und alles relativ erfolgreich, muss man sagen. Das heißt, da ist die Entwicklung weit fortgeschritten und das sieht man auch in der Umsetzung in diesen Studien, so dass ich primär mal glaube, dass in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich dieses System einen guten Erfolg haben wird mit weniger Nebenwirkungen. Also ich glaube eher diese monoklonale Antikörpergeschichte wird einmal primär in diesem Fall, so es keine Nebenwirkungen gibt, die wir heute noch nicht kennen, das Therapieprinzip sein vorerst.
Die Beziehung zum Glukosestoffwechsel, die haben wir noch nicht diskutiert. Ja. Zeitlang hat es geheißen, Nikotinsäure, das gibt man nicht so, das macht eher in Richtung diabetisch. Statine sind dafür besser. Mittlerweile wissen wir, dass Statine zumindest auch ein bisschen in Richtung Diabetes verschieben. Aber wie schaut es wirklich mit der diabetischen Stoffwechsellage aus in Richtung zum PCSK9 und die Hemmung?
Mit dem PCSK9-Hemmung, ich glaube, es sind die Daten zu unklar, auch die wir heute kennen, um das wirklich beantworten zu können. Ich glaube aber, dass diese, die so, auch wenn ich eher von der Diabetologie, Endokrinologie herkomme, dass man das für das kardiovaskuläre Risiko, vor allem für die, die schon ein kardiovaskuläres Ereignis hatten, viel mehr denn das Augenmerk, glaube ich, auf diese LDL-Reduktion setzen muss, als auf eine eventuell zusätzlich auftretende, dann manifeste diabetische Stoffwechsellage.
Ich glaube, man weiß auch nicht sehr viel oder ich kenne nichts über das PCSK9, körperliche Aktivität, Stimulation der Insulinsensitivität. Ist Ihnen da was bekannt?
Das war eine Frage. Ich wüsste es nicht, das kommt sicher alles, das ist total spannend. Sicher auch als Risikomarker und darum glaube ich, dass je nachdem, wie viel diese SS kosten, dass die Messung des PCSK9, ich glaube, das wird schon interessant, studientechnisch für universitär, möglicherweise aber nicht nur. Vielleicht ist das durchaus auch ein Routineparameter, wie viele, die in den letzten Jahren gekommen sind und die uns doch das Risiko abschätzen lassen.
Ich glaube, man kann ja Statine biochemisch vergleichen, fast mit dem Aspirin. Beide Moleküle verändern alles im menschlichen Organismus. Und man hat beides zunächst einmal gegeben, das Aspirin schon vor über 100 Jahren. Und man kommt heute immer noch darauf, was das biochemisch alles in irgendwelchen metabolischen Stufen macht. Und bei den Statinen ist genauso. Also die biochemischen Effekte werden ja bis heute publiziert. Und da ist, glaube ich, auch das PCSK9 wirklich ein ganz, ganz interessantes Target. Eine Stufe höher oder früher, was da wirklich passieren könnte.
Darf ich zum Schluss noch ganz eine provokante Frage an Professor Sinzinger, an Professor Leimer richten? Sie haben gesagt, die Zielwerte sind Ihnen wichtig. Wie viele schlaflose Nächte haben Sie dann gehabt, nachdem die American Heart Association und die National Cholesterol, die zweite Gesellschaft, die amerikanische, diese neuen Guidelines publiziert hat, wo sie gesagt haben, man bestimmt einmal, was für ein Statin der kriegt und dann schaut man nie wieder nach, ob es wirkt oder nicht. Der Rest ist dann völlig egal, das bleibt dann lebenslänglich. Waren es 3 oder 4, Professor Sinzinger oder Professor Leimer?
Das war schon sehr aufrührend, muss ich sagen. Aber ich meine, für mich ist es undenkbar, einfach zu sagen, wir geben einfach jetzt nur einmal 80 Milligramm Atorvastatin und dann wurscht was ist und denken dann nicht dran, ist das ein alter Mensch mit einer Mordszusatztherapie, ist das ein junger Mensch? Wie viel Ausgangs-LDL-Wert hat der überhaupt gerade bei einer familiären Hypercholesterinämie? Kann ich einfach sagen, jetzt schluckst du einfach nur eine Hochdosis-Statin und alles andere ist wurscht. Nicht? Und dann rennt er weiterhin mit 200 LDL umeinander. Nicht?
Ich persönlich halte es für absolut kontraproduktiv, dass nicht nur in den USA Versuche pausenlos unternommen werden, nach jeder neuen Studie, die kommt, neue Richtlinien zu erstellen. Das ist besonders günstig und einfach für den in der Praxis tätigen Arzt, dem wöchentlich oder jährlich neue Richtlinien vorgelegt werden. Wir sind Spezialisten, also ich kenne mich nur mit den Lipids aus und sonst habe ich keine Ahnung. Und in der Praxis Tätige beschäftigt sich mit Dutzenden Kapiteln. Wenn man denn in jedem Kapitel jedes Jahr die Richtlinien und die Einschlusskriterien ändert, das kann nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann mich erinnern, wir haben mit dem Hauptverband 1995 Regeln erstellt, die eigentlich bis heute Gültigkeit haben. Und ich könnte jeden, der sich traut, diskutieren, dass alle die Regeln, die inzwischen gekommen sind, ein Unfug sind. Risikoabschätzung, völliger Unfug. Wenn Sie ein hohes LPA haben, können Sie die Risikoabschätzung schon wegwerfen. Und Risikoabschätzung nach Kriterien, die vor 30, nach Studien, die vor 30, 40 Jahren woanders gemacht wurden und heute einen Patienten, der schon Medikamente hat, bei hier etc. Und die amerikanischen Werte, also ich halte das für einen ausgesprochenen Unfug. Mich stört an den Richtlinien, dass man eigentlich diejenigen behandelt, die einen schlechteren Lebensstil haben und die sich nicht halten. Das heißt, bei denen wird das Risiko überschätzt und bei den familiären wird es unterschätzt. Oder bei denen, die eine familiäre Komponente haben, die wir nicht kennen. Darüber hinaus ist nichts Neues, dass jemand mit 400 LDL-Cholesterin 90 Jahre alt werden kann, wenn er eine gute Cholesterinesterhydrolase in der Gefäßwand hat. Aber mein Schwerpunkt liegt immer darauf, dass wir die behandeln, die primär unschuldig sind oder die primär vererbt sind und die ja wesentlich früher und wesentlich massiver die Ereignisse erfassen. Und wenn man dann liest, dass man mit 40 das Risiko kalkulieren soll, na, ein schöner Heterozygoter, der besonders dünn ist, hat dazu einen guten 30% schon sein erstes Ereignis gehabt. Wenn er, 50, wenn er Zigaretten raucht, schon zu 60% ungefähr. Ne? Also da komme ich irgendwie nicht ganz mit und da sollte man schon ein bisschen mehr auf Verschulden, Nicht-Verschulden den Fokus legen.
Was ganz interessant war, war auf diese neuen Guidelines der amerikanischen, hat irgendein Österreicher gesagt, das ist der endgültige Todesstoß für die Statine. Man hat es dann in Amerika berechnet, wird jetzt mehr oder weniger behandelt. Und das würde bedeuten, dass also spontan 26,7 Millionen Amerikaner mehr ein Statin erhalten würden als jetzt. Also es kann nicht so sein, dass das zu einer Reduktion der Statintherapie führen würde. Ich glaube nur, dass man die Zielwerte einfach braucht, um die Patienten zu sehen, die was so schwer genetisch geschädigt sind, dass sie wirklich dann in diese Substanzgruppe hineinfallen, wo man sagt, die werden massiv vom BSCK9 vielleicht profitieren. Also das ist mein Zugang.
Ich glaube, man muss das schon ein bisschen trennen. Das sind die einen, die wirklich LDL-Werte weit in den Hundertern haben und dann die anderen Gruppen, die zusätzliche Erkrankungen haben, wie zum Beispiel den Diabetes. Und wenn wir eine dieser Landmark-Studien nehmen im Bereich des Diabetes, die Steno-Studie, die eine multifaktorielle Therapie gemacht hat mit Blutdruck, Lipiden und Blutzucker und Lebensstiltherapie, die intensiver therapierten waren alle nicht im Zielbereich. Und trotzdem haben sie nach 13 Jahren 100%igen Mortalitätsbenefit gehabt, je nachdem, ob man es von oben oder von unten anschaut. Das heißt, ich glaube, es geht nicht immer nur um den, wo ist mein Zielbereich, erreiche ich den, sondern es geht bei vielen Patienten auch darum, sind sie grundsätzlich behandelt.
Ja, das wissen wir eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht genau. Hohe Dosis Statin, niedrigere Dosis, welche ist ausreichend, soll man titrieren, mit welcher Senkung von LDL-Cholesterin komme ich aus, um bei den Patienten. Aber ich glaube, unser Problem ist die Gefäßwand. Wir haben alle keine Parameter, um die Gefäßwand zu beurteilen. Und daran scheitern wir.
Diese amerikanischen Gruppierungen würden eben mehr darauf hinzielen, dass wir nicht genau wissen, wo der Zielwert oder der Grenzwert für den Einzelnen ist, aber eher eben, wir müssen die breite Masse behandeln und das ist ja nicht etwas, was jetzt übers Ziel geschossen ist, sondern wenn man auch die, da sind die Amerikaner ja schon sehr gut, die Enhanced-Daten, die du da gerade aufgeschlagen hast und sieht, wie die Mortalität, die Morbidität gerade kardiovaskulär sinkt in den USA, dann ist das sicher nicht nur der Lebensstil und die Impfungen.
Nein, gegen der, und also Dings, keinesfalls. Ne?
Es muss schon irgendwie auch die Medikation und die Intervention, die medizinische sein.
Aber ich hoffe, dass Sie von diesem neuen Therapiekonzept zumindest angetan sind. Ich glaube, dass es eine ganz faszinierende Form der neuen Intervention ist. Es ist sensationell, dass man von der Entdeckung, der ersten Entdeckung des Defektes, des Problems überhaupt innerhalb von nur einer Dekade in eine Phase-3-Studie kommt. Ich glaube, sowas hat es überhaupt noch nicht gegeben. Und für mich eröffnet sich vor allem unglaubliche Möglichkeiten im Studium des PCSK9, wie es wirkt und wie es mit anderen biochemischen Mechanismen interagiert. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch viel zum Verständnis der biochemischen Vorgänge im Fettstoffwechselstörung lernen. Und vor allem werden wir mal schauen, ob die Medikamentengruppe, das Prinzip der Hemmung, auch wirklich zu einer Reduktion der Gefäßereignisse führt. Weil das wird sicherlich eine ganz kritische Frage noch werden, bevor es eine breite Anwendung in der Klinik finden wird.